Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Der zweite Versuch. Wir haben eben schon mal eine Viertelstunde geredet, also wir haben schon eine halbe Stunde geredet davon. Eine Viertelstunde dachten wir, dass wir aufnehmen und dann wurde Fabian angerufen und dann, also herzlich willkommen. Heute geht's um Filme. Wir sprechen über Dune Part 2 von Denis Villeneuve und allerdings nicht zu sehr in der Tiefe, aber es kann sein, dass wir so ein bisschen abschweifen so bezüglich Dune. Und dann sprechen wir über Zone of Interest, den Film von Jonathan Glazer, über Rudolf Höss und seine Familie, das ist der Kommandant von Auschwitz gewesen, und der Film basiert auf einem Roman von Martin Amis. Das ist die zweite Hälfte unserer Folge heute.
Mhm.
In diesem Sinne, wollen wir mit Dune anfangen? Du hast ihn noch nicht gesehen, weswegen ich mich jetzt kurz halte und wir werden auch spoilerfrei reden, wobei Genau. Ich ja dir.
Also ich kann nur sagen, ich war damals im Kino von dem ersten Teil irgendwie ein bisschen enttäuscht. Obwohl ich ja großer Fan bin auch von Denis Villeneuve und auch die Weltenentwürfe von ihm immer sehr mochte, auch so bei Blade Runner 249 und so. Mir war der, glaube ich, einfach zu langatmig oder irgendwie zu sehr so. Und auch so, ich hatte so diesen Moment, oh Gott, ach, das ist erst der erste Teil, es kommen zwei. Und der erste ist auch schon so lang. Das war irgendwie schon alles so, ja. Und dann habe ich ihn jetzt aber nochmal im Stream geguckt und da hat er mir viel besser gefallen. Also ich habe meinen Frieden mit der Dune-Neuverfilmung gemacht und werde mir deswegen auch den zweiten Teil angucken.
Ja.
Fest vorgenommen.
Also das ist auch mein wichtigstes Urteil. Es lohnt sich, den Film anzugucken. Vor allen Dingen, es lohnt sich, den Film im Kino anzugucken. Und ich würde es dringend empfehlen. Ich finde es interessant, die Sorge vor Spoilern. Für mich ist der Stoff von Dune irgendwie so präsent, weil auch der David Lynch-Film von, ich glaube, 84 so ein bisschen in mein Bewusstsein eingebrannt ist aus Teenager-Zeiten, weil Dune war mir ein Begriff aus den Videospielen, also beziehungsweise den PC-Spielen. Einmal gab es das
auch.
Spiel Dune.
Das war interessant.
Ja, das Spiel Dune, das auch so ein bisschen sich, glaube ich, der Paul Atreides sah darin auch aus wie Kyle MacLachlan. Das habe ich zumindest in Erinnerung, dass sich das Spiel etwas an den David Lynch-Film anlehnte. Und das Spiel Dune 2 kam fast, glaube ich, zeitgleich. Das kam nur kurz danach raus. Das ist ja auch keine wirkliche Fortsetzung, sondern es ist einfach nur ein anderes Spiel, das auf dem gleichen Stoff basiert. Aber das war eins der ersten, oder vor allem das erst große, erfolgreiche Echtzeit-Strategiespiel von der Firma Westwood Studios, die auch Land of Lore gemacht haben und was haben die noch was anderes Größeres, Bekannteres gemacht? Achso, später Command & Conquer. Das ist halt eben aus haben Dune 2 gemacht. Später dann gab es auch ein Remake, Dune 2000. Aber Command & Conquer war dann die große Serie, mit der die dann ja nicht direkt Geld gedruckt haben, weil das haben Blizzard nachher besser gekonnt. Mit Warcraft und Starcraft. Mhm. Aber das war eben so die Begründung vom Echtzeit-Strategie-Genre und da kommen eben auch die Mentats drin vor, die kommen drin vor, das ganze Spice-Harvesten kommt drin vor, die Fremen kommen drin vor, die Harkonnen kommen drin vor und die Atreides. Aber es kommt zusätzlich auch noch ein anderes Haus drin vor, das ist nicht Kanon, die heißen Ordos. Das ist die dritte Fraktion, die man spielen kann in dem Spiel. Aber auch die Story vom Film war mir auch durch dieses eher, ich glaube, es war mir wie ein Rollenspiel oder Adventure fast, das so von der Optik etwa auch an den Film angelehnt war. Und der David Lynch Film ist auch visuell sehr eindrucksvoll, aber der hat starke Schwächen, weil dort eben der sehr lange Roman auf einen gut zweistündigen Film runtergedampft werden musste. Und das ist einfach schwierig. Und Denis Villeneuve hat halt so ein bisschen mehr den maximalistischen Ansatz gemacht. Und ich hatte auch meine Schwierigkeiten damit, mir einen dreistündigen Film anzugucken. Ich wusste allerdings, dass es der erste Teil ist. Ich habe zumindest kurz vorher gelesen, dass es der erste Teil ist und das auch noch nicht feststand, ob es einen zweiten geben würde. Aber ich glaube, viele Leute sind da überrascht gewesen von, wenn die ins Kino gehen und dann stand da auch Dune Part 1 auf der Leinwand, aber überall auf den Postern. Und offiziell heißt der Film Dune, nicht einfach nur Dune. Aber
gibt es jetzt eigentlich auch einen dritten Teil?
Denis Villeneuve hat wohl schon das Drehbuch geschrieben. Also zumindest kann man, wenn das stimmt. Also ich habe nämlich direkt danach auch Wikipedia studiert, konsultiert. Hans Zimmer hat wohl schon das Drehbuch bekommen für den dritten Teil. Es gibt ja genug Stoff. Das ist allerdings jetzt so, dass Dune Part 2, die verfilmen den eigentlichen Urroman Dune, der auf Deutsch erschienen ist als Der Wüstenplanet von Frank Herbert, noch aus den 60er Jahren. Das ist so krass, dass das so alt ist. Das ist älter als Star Wars. Und Frank Herbert hat, ich glaube, selber noch, hat insgesamt, glaube ich, 6 Bücher geschrieben. Und es gibt noch eine Sequel-Trilogie, die sein Sohn mit jemand anderem zusammengeschrieben hat. Und es gab den David Lynch-Film aus den 80ern und um 2000 rum oder frühe 2000er Jahre gab es eine Sci-Fi-Miniseries, also ein Fernsehmehrteiler für den vom Spartenkanal, also der früher The Sci-Fi Channel hieß. Und die haben in einem Fernsehmehrteiler sowohl den ursprünglichen Roman als auch die direkten Fortsetzungen schon in ich glaube, so 2 oder 3 Mehrteilern. Also, ich glaube, ursprünglich haben sie dann 3 oder 4 Teiler gemacht, nur über das erste Buch, und dann haben sie dann die 2 Folgeromane genommen und haben die auch ein bisschen kondensiert und daraus dann noch eine Miniseries gemacht. Und ich muss sagen, weswegen es sich noch wirklich sehr lohnt, den zweiten Teil jetzt im Kino zu sehen, ist halt die ganze Action ist eigentlich jetzt in dem zweiten Teil. Also da, wenn dann wirklich der Krieg losgeht, aber es geht auch nicht nur um, es ist nicht nur Action. Also es ist auch diese ganze Philosophie oder die, es ist finde ich schon hochspannend, weil ich glaube, wir haben auch so ein bisschen über das Kolonialismus-Thema geredet, als der erste Dune rauskam und wir unsere Folge da gemacht haben. Und das spielt jetzt noch ein bisschen stärker rein, wenn eben Paul als so der White Savior mit Lawrence von Arabien im Weltall ist es ja so ein bisschen, ne?
Also ja, dieses ganze Exotische, so das zeichnet, oder Exotische in Anführungszeichen, das zeichnet ja die Dune-Reihe per se aus so ein bisschen, ne?
Ja, aber es sind so starke Ideen drin, die Idee, dass eben nach einer Art KI Apokalypse, die Menschheit intelligente Maschinen verbannt hat und auch bestimmte Waffensysteme durch andere Technologien, also dass es kaum Schusswaffen gibt, weil es diese Schilde gibt. Diese Schilde aber gegen Nahkampfwaffen anfällig sind und so. Das ist wirklich spannend. Finde ich, sind ganz großartige Ideen in dem Stoff.
Ja, gerade das mit der KI, das ist ja super hellsichtig, so von heute betrachtet, ne? Wie der Herbert sich das ausgedacht hat.
Ja, also, und das fühlt sich ja so ein bisschen so an, als das ist ja jetzt nicht die ganze Story, aber das ist tatsächlich die Story vom Roman, dass er wie der zweite Teil jetzt endet. Und auf Wikipedia steht irgendwie, dass das Hans Zimmer wohl schon also in einem Interview gesagt habe, dass er praktisch das Drehbuch schon bekommen hat, um schon die Score vorbereiten zu können. Also dass der Denis Villeneuve wohl angeblich schon einen ersten Entwurf hat. Also das heißt, weil das war nämlich so meine Sorge. Als ich aus dem Film rauskam, hatte ich das nicht auf dem Schirm, hatte ich das noch nicht gehört, gelesen. Da war meine Sorge, also ich freue mich, dass dieser Film erfolgreich ist, weil er, ich glaube, das halt auch noch mal ein bisschen anders macht und vielleicht auch schafft, was David Lynch gerne gemacht hätte in den 80ern, nämlich so ein bisschen Star Wars für Erwachsene. Also ich bin ja etwas mit Star Wars, habe mich ja etwas mit Star Wars überworfen, was aber hauptsächlich, glaube ich, an dem totalen Melken des Stoffs liegt, was eben durch den Disney-Konzern passiert. Und ähnlich ist das auch das Problem mit Marvel, dem Marvel-Franchise, aber auch vielen anderen Sachen. Und das könnte jetzt mit Dune halt auch passieren. Vielleicht noch nicht mit dem dritten Film, wenn Denis Villeneuve den macht, aber wenn die ewig weiter alles verfilmen, gut, es kann auch sein, dass das, weiß ich nicht, wie Harry Potter ist und super läuft. Aber es ist im Endeffekt ja auch nur ein existierender Stoff, der gemolken wird. Und die Frage ist immer, wie lange kann der, was gibt's da, irgendwie der Kessel zum Brunnen gehen, bis er bricht oder so? Nee, der Krug zum
Brunnen. Wie lange kann der Krug zum Brunnen, bis er bricht,
ja. Ja. Wann bricht die Kuh auf dem Eis ein? Nein.
Wann jumpt Danny Villeneuve den Shark?
Ja, beziehungsweise ich nehme an, dass ich habe nämlich mich gefragt, ob Danny Villeneuve überhaupt Lust hat, noch mehr so auch genremäßig einen Stoff sich damit zu beschäftigen.
Ich würde eigentlich denken, eher nicht.
Ja,
weil der, deswegen. Ich finde, der schon als Regisseur schätze ich den sehr hoch ein. auch in seiner, wie er sich seine Stoffe aussucht und dass er da auch ein bisschen eigenwillig rangeht. Und trotzdem aber immer so, dass die Filme immer eine sehr, also dass er ein extrem wiedererkennbarer Regisseur ist, obwohl er ganz, ganz unterschiedliche Filme macht.
Ja.
Na, mal gucken.
Wir werden es sehen. Ja, also
aber wie gesagt, von deiner Seite auf jeden Fall einen Daumen hoch für
Dune 2. Keine Frage. Ja.
Ich werde ihn mir auch anschauen, so oder so. Ja.
Ja, ich denke, der wird auch noch eine Weile laufen. Was ich mich frage, ist, ob eben Warner Brothers und Hollywood im weiteren Sinne in der Lage sein werden, da die richtigen Lehren draus zu ziehen, weil oft ist es so, dass wenn etwas erfolgreich ist, dass dann irgendwie die falschen Sachen hängen bleiben, dass man denkt, oh, der Film hat viel Geld eingespielt, jetzt müssen wir das und das machen, was so ähnlich ist. Und ich glaube, dass da oft die falschen Faktoren genommen werden, dass man nicht irgendwie sagt, oh, wir können auch einen Film machen, der visuell sehr eindrucksvoll ist mit einem kleineren Special Effects Budget. Also es war auf gar keinen Fall ein billiger Film, aber naja, schon 190 Millionen. Aber ich glaube, das ist im Vergleich zu so manchen Marvel-Filmen, das können wir jetzt mal gucken, was hat er denn? Nehmen wir zum Beispiel den letzten Ant-Man-Film, der so, ja, eben. Das ist so absurd, dass ich denke, dass Dune ein kleineres Budget hatte und das sind 190 Millionen Euro, Dollar. Allerdings, der gefloppte Ant-Man 3, Quantumania von letztem Jahr, der mich endgültig, oder nicht endgültig, aber der mich doch entscheidend von Marvel abgebracht hat, der hat 275 gekostet. Der hat locker 5 Indie-Filme mehr gekostet als Dune Part 2. Also deswegen, also die Lehre sollte sein, man kann auch mit einem Drittel weniger Geld deutlich bessere Filme machen. Ganz abgesehen, das muss ich auch sagen, bei den Oscars, die jetzt ja diese Woche waren, also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme am vergangenen Wochenende, da hat einer der, es war, glaube ich, ein Drehbuchautor, ich weiß es nicht mehr genau, doch, das war der Drehbuchautor von American Fiction, der hat gesagt, anstatt von einem 200 Millionen Euro Dollar Film, mach doch 20 10 Millionen Dollar Filme, mach doch 50 4 Millionen Dollar Filme oder meinetwegen auch 4 50 Millionen Dollar Filme. Also das ist ja wirklich so, dass sich das in den letzten 20 Jahren und das ist, oder in den letzten 15 Jahren, das ist wirklich so ein komplette Polarisierung gegeben hat, dass es so dieses viel Einsatz für hohen Gewinn bei den Studios, dass immer diese hohen, diese großen Franchises, Mega-Blockbuster, die aber auch teilweise dann komplett gegreenscreened und weiß nicht was sind, aber einen Arsch voll Geld kosten und die dann immer auf den Milliarden, das Milliarden-Einspielergebnis zielen. Und das ist so bitter. Ja, das ist
so krass.
Ja, eben, also deswegen habe ich...
Weil dann am Ende irgendwelche chinesischen Investoren dann dahinter stehen, die dann maximale Rendite.
Ja, dann muss es dann eine ganze Plotline geben, die man teilweise im Westen rausschneidet oder irgendwelche in Asien bekannte Schauspieler kriegen prominentere Rollen, damit man sie dann irgendwie dann entsprechend für die Märkte platzieren kann. Also wirklich so dieses Design by Committee und ja, aber mit wirklich so viel so auch unvorstellbar. Ich meine, auch 200 Millionen Dollar sind unvorstellbar viel Geld, aber es ist fast schon ein bescheidenes Budget für das Format, das dieser Film hat. Ja, auf jeden Fall, ich würde es sehr empfehlen, aber ich habe auch noch mal, dass ich mich noch mal auch mit David Lynch, das ist sehr lustig, weil auf Social Media haben Leute den alten Lynch-Film genommen und dann parallel geschnitten zu Sequenzen aus Dune 1 und Dune und Dune Part 2. Um sozusagen zu zeigen, wie visuell bombastisch und eindrucksvoll schon die David Lynch-Version in den 80er Jahren war, mit deutlich einfach was technisch möglich war. Also, die haben auch schon extrem was Starkes geleistet. Also, ich glaube, der Film schwächelt an anderer, also was die Figurenzeichnung angeht. Also, gerade die Fremen sind, glaube ich, relativ eindimensional bei David Lynch. Auch die, ich glaube, von Sean Young gespielte Frau, die von der Zendaya gespielt wird, jetzt in der neuen Version. Mir fällt gerade der Name der Figur nicht mehr ein. Der hat einen Namen, der wie irgendein anderes Wort klingt, was mich immer irritiert hat im Kino. Chani, genau, das klang im Film immer wie Johnny, fand ich, aber gut. Die wird gespielt von der, sie wird gespielt von Sean Young, genau, in David Lynch's Dune. Das ist die Frau aus, die in Blade Runner auch mitgespielt hat. Was ich interessante Verbindung nochmal finde. Von wegen Danny Villeneuve und Blade Runner 2047. Mehr, viel mehr jetzt gar nicht unbedingt zu Dune. Und jetzt einen sehr harten Bruch. Aber wir haben ja, ich habe ja gerade schon die Oscars erwähnt. Zone of Interest von Jonathan Glazer. Der Film, der für das Vereinigte Königreich, also für Großbritannien, den Oscar als internationaler Film gewonnen hat. Und dabei ist der Film auf Deutsch. Wie verwirrend. Und er wurde in Polen gedreht. Mit viel polnischer Crew und deutschen Schauspielern. Der sehr, sehr guten Sandra Hüller. Und jetzt habe ich natürlich nicht mehr auf dem Schirm, wie der Schauspieler heißt, wie er heißt.
Christian Friedel.
Danke. Und es basiert auf einem Roman von Martin Amis, der auch kürzlich gestorben ist. Der gehört, glaube ich, auch zu den Leuten, denen der Film gewidmet ist.
Der ist letztes Jahr gestorben.
Ja.
Der hat den Film, glaube ich, der hat die erste Vorführung, glaube ich, noch gesehen und dann, oder er ist gestorben, als der Film in Cannes anlief. Ich habe es irgendwie, habe ich es mal so gelesen. Also der, es gab quasi noch eine Überlappung, dass der Film existierte und Martin Amis noch lebte, aber dann, weil die war noch relativ kurz, diese Zeit.
Ja. Der, man muss eigentlich.
Aber was ganz interessant ist bei dem Martin Amis, der ist ja auch, gilt ja auch als ein sehr skandalträchtiger Autor in Großbritannien, weil der auch irgendwie so extrem hohe Vorschüsse verlangt hat und so in Saus und Braus gelebt hat und irgendwie sich immer titelseitenlastig so von seinen Frauen hat scheiden lassen und alles Mögliche. Und dieser Roman heißt ja auf Deutsch Interessegebiet oder Interessengebiet.
Ja.
Und der Hausverlag von Martin Amis war eigentlich immer Rowohlt, glaube ich. Und der Rowohlt Verlag hat sich geweigert, diesen Roman auf Deutsch rauszubringen.
Genau, der ist bei keinem Aber erschienen.
Und dann, daraufhin ist Martin Amis dann im Deutschen bei Kein und Aber erschienen. Man muss aber auch dazu sagen, das nehme ich jetzt auch mal gleich vorweg, dass der Film wohl sehr, sehr lose, wirklich sehr lose nur an den Roman angelegt ist.
Richtig.
Also, dass er sich quasi so ein bisschen das Setting nimmt und die Idee, aber auch von den Figuren her und von dem, was da passiert, weicht er sehr ab oder zeigt nur einen Teil und also streicht auch ganze Plotlinien einfach raus, weil es da halt ja auch nicht so sehr eigentlich um den Plot geht in dem Film, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
Genau. Das Interessengebiet die deutsche Übersetzung vom Roman ist bei Kein Arme erschienen, wie du schon sagtest, aber Hansa war der Hausverlag von Martin Amis.
Ah ja.
Ich wollte gerade noch schauen, ob er danach, weil er hat danach noch was veröffentlicht, ob das dann wieder bei Hansa erschienen ist, aber es kann natürlich auch sein, dass Moment. Ich zweifle an. Ah, doch, da. Ich dachte, das ist der deutsche Artikel. Ich war jetzt gerade schwer verwirrt, ob der keinen deutschen Artikel hat, aber. Ja, nee, okay, du hast recht. Der ist tatsächlich dann sein letzter Roman von 2020, Inside Story, ist auch bei Kein und Aber erschienen dann. Also hat er sich dann praktisch überworfen mit. Also das frage ich mich, also weil ich habe auch gelesen, weil ich habe die Plot-Zusammenfassung grob gelesen vom Roman und es ist so, dass es vor allen Dingen im Roman stärker fiktionalisiert ist. Die Figuren heißen anders, also er hat das wirklich weniger, das ist aber auch, glaube ich, den Roman zeichnet auch was anderes aus. Und der Martin Amis wollte wahrscheinlich auch mit dem Roman was anderes machen. Also er hat sich wahrscheinlich auch von dem Thema wollte sich mit dem Thema beschäftigen und diesen starken Kontrast, das wollte er darstellen, was der Film auch macht, aber hat dann eben, muss natürlich, hat mehr ging mehr in Richtung Plot als der Film. Der Film geht sehr auf die Stimmung. Also es ist wirklich so die
Handlung. Ja, und halt auch ein bisschen mehr so in Richtung Schlüpfrigkeiten so, oder? Das ist halt auch.
Vielleicht das war vermutlich auch mehr das Problem für den Hansa Verlag, das Buch nicht zu veröffentlichen, weil es nämlich darum
sagt, wie kann man denn in so einem Setting über so banale Dinge schreiben? Und das ist ja genau die Idee des Romans und des Films ja auch.
Genau, eben, weil es nämlich in dem Roman darum geht.
So, die viel zitierte Banalität des Bösen halt einfach, ne?
Richtig, genau. Da musste ich auch so sehr dran denken, über die Banalität des Bösen. Das fand ich nämlich wirklich so. Das ist der Film, der wirklich Banalität des Bösen greifbar, spürbar, hörbar, erlebbar macht. Der Roman, der macht das eben, dass er, indem er so eine Love-Story erzählt, dass irgendwie dann diese die Frau vom KZ-Kommandanten eine Affäre hat mit einem KZ-Aufseher oder so, also mit einem aus den Gefangenen, aus dem Gefangenenkreis eben, glaube ich. Mhm. Also das ist halt komplett, das hat nicht, ja, ja. Davon gibt's nichts in dem Film, weil der Film deutlich, glaube ich, mehr sich an der Geschichte, wie sie wirklich war, zumindest orientiert. Und das Ganze wurde ja sogar an Originalschauplätzen gedreht, ne? Die haben, das Haus stand noch und den Garten haben sie wieder angelegt. Und ich habe Fotos gesehen.
Die haben den Garten gezüchtet, sozusagen, ja, ne? Dass da wieder so schön blüht. Ja.
Das ist echt krass. Und der Film hat eben auch den besten Ton gewonnen. Nicht nur bester fremdsprachiger Film, sondern auch bester Ton.
Mit völliger Berechtigung.
Richtig. Ja. Das musst du wirklich sagen.
Selten habe ich einen Film gesehen, wo so gut.
Wo es einem auch Ton auffällt. Der Ton macht den Film aus, weil. Das ist leider nicht mein Gedanke, aber ich finde es eine sehr gute Beschreibung. Man hat bei Zone of Interest eigentlich zwei Filme. Das, was du siehst und das, was du hörst. Es gibt auch Sachen, in denen visuell natürlich gibt einiges, also die rauchenden Schornsteine und eben auch die Szene, dass er beim Angeln Knochen findet und dann seine Kinder raus aus dem Wasser holt. Im Wasser spielen. Das sind Sachen, da hast du auch das ist auch visuell, dass das wie die Präsenz, aber ansonsten ist es eben sehr viel Idylle in der Optik und du hörst wirklich das Grauen. Und das ist wirklich vollkommen zu Recht ausgezeichnet worden bei den Oscars. Also definitiv kein leichter Film.
Es ist ein Film, der einem total nachgeht. Ich habe da tagelang eigentlich hängt mir der immer noch nach, wenn ich da wieder dran denke, jetzt gerade an diese ganzen Szenen, die auch so on point sind, auch die auch so dieses Psychogramm von diesem Rudolf Höss halt so ergeben, dass er halt auch wirklich erfindet diesen, weiß nicht, ob es ein Kieferknochen ist oder so, in dem Fluss, wo seine Kinder baden, und dann wir müssen sofort nach Hause, sofort peinlichst genau, alles wird abgeschrubbt, weil es muss alles, was da an den, was die jetzt, also, obwohl die den ja nicht mal bemerkt haben, ne, aber die waren irgendwie so wie kontaminiert und es muss sofort alles klinisch reingemacht werden. Und das ist so, einfach so eine Mini-Story, die schon so für sich so viel aussagt. Und davon ist der Film voll irgendwie. Lauter so Details, auch einfach diese Pelzanprobe von der Sandra Hüller, also von der Frau des Hörs. Es ist irre. Und es ist wirklich so, muss man über dieses Thema Filme machen, habe ich mir auch gedacht. Weil es auch, wäre jetzt auch wieder die nächste These so ein bisschen auch, der Film auch seine eigene Unfähigkeit zum Thema macht, überhaupt, also der Film thematisiert selbst die Vergeblichkeit, einen Film über sowas zu drehen, indem er ja, wird ja auch alles bis auf den Ton ausgeblendet, was in dem KZ passiert. Das sieht man ja nicht. Stattdessen siehst du wirklich einmal so eine rote, minutenlang eine rote Leinwand. Oder das Bild fadet einfach ins Weiße aus. Also
ja, und dann auch diese Soundcollage.
Sag dir selbst, ich werde dir das jetzt nicht zeigen, weil es ist nicht, man kann eigentlich ernsthaft über sowas keine Filme drehen und sowas nicht verfilmen. Das ist eigentlich geschmacklos oder geht nicht, es übersteigt auch die Art, wie was Kunst kann, und deswegen zeige ich dir jetzt eine rote Leinwand, ich zeige dir eine weiße Leinwand, oder ich zeige dir einfach beim Opening 2 Minuten lang nur Schwärze, während diese absolut düstere Musik läuft.
Ja.
Also ein Film auch über die Vergeblichkeit, über bestimmte Dinge zu filmen.
Und ich finde, es sind vollkommen unterschiedliche Filme, aber ich muss ja sagen, ich war jetzt kein Riesenfan vom Untergang, der extrem gefeiert worden ist, ob seiner Humanisierung von Hitler. Und ich denke mir so, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, Hitler, weil es gibt so ganz viele andere Leute und eben auch die die Gegenwärtigkeit des Holocaust. Natürlich ist es, wenn du direkt Tür an Tür mit Auschwitz lebst und der Familienvater die Reitstiefel von Zwangsarbeitern gewaschen bekommt, wenn er nach Hause kommt an seinem Geburtstag und jeden Tag mit dem Pferd ins KZ reitet. Das ist natürlich der Holocaust allgegenwärtig, aber auch der Besuch der Mutter, der Schwieger, also ihrer Mutter, das ist auch, also ich finde, das ist so viel, so stark an dem Film, wirklich mit so wenigen einfachen Mitteln. Und es ist ein Film, der sich, ich finde das so interessant, der wird sich mir ins Gedächtnis brennen. Das weiß ich, dass ich mich da immer dran erinnern werde, weil das einfach so ein starkes Erlebnis ist. Das ist, das hat man, ich habe ja von Dune gesprochen, von David Lynch. Filme, die man als Teenager sieht, die brennen sich ja teilweise auch, obwohl die gar nicht unbedingt jetzt so gut sind. Aber das ist so, man hat da eine andere Aufnahmefähigkeit dafür und das hat dann noch eine andere Bedeutung teilweise. Also, dass ein Film wirklich so ein Erlebnis ist und das liegt daran, oder dass man, das ist ja bei Musik auch ähnlich, dass man immer eine Nostalgie hat für die Musik, die man als Teenager gemocht hat. Weil das eben an das eigene Jungsein erinnert. Aber das hier ist was anderes. Das ist ein Film, der das schafft, auch wenn du, aber es liegt andererseits an der Härte des Stoffs, aber auch, ich glaube, einfach, weil es ein sehr guter Film ist. Also es ist wirklich nicht leicht, definitiv keine leichte Unterhaltung. Ich weiß auch nicht, ob ich den Film zu Hause gucken würde, weil ich glaube, das ist ein Film, den muss man sich, glaube ich, auch im Kino geben, um den wirklich richtig konsumieren zu können, dass man dann nicht anfängt, ich lese jetzt die Familiengeschichte und die wahre Geschichte parallel auf dem Handy und auch wenn es sich das sehr stark dazu anbietet, so. Also.
Und das ist halt auch, ja, ich meine, das liegt ja auch auf der Hand, das ist halt einfach kein Historienfilm à la Der Untergang ist, wo so wir versuchen, das jetzt mal irgendwie so nachzuerzählen, sondern ein Film, der mit filmischen Mitteln einfach auch das thematisiert, worum es geht, ohne halt irgendwie, es ist ja völlig, also worum es in dem Film geht, ist völlig egal. Es ist irgendwie so, er ist da erfolgreich, will aber irgendwie, soll versetzt werden, will sich dagegen wehren, wird dann kurz nach Oranienburg versetzt, kommt dann wieder zurück. Die Frau bittet darum aber, dass sie in der Wohnung bleiben kann in dem Haus beim KZ, weil sie ihr da so gut gefällt. Gut, was auch in sich irgendwie absolut zynisch ist, aber ne, das ist ja eigentlich das einzige so hin und her von dem Film, also.
Ja. Aber das ist so lustig. Ich konnte dir nicht, hätte dir nicht sagen können, woher ich den Christian Friedel kenne, aber der hat in Babylon Berlin mitgespielt und auch eine reguläre Rolle gehabt. Der war den Fotografen. Und der hat auch schon 2015, ich habe den nicht gesehen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der besonders gut ist, von Oliver Hirschbiegel, der hat ja einen Film über Georg Elser gemacht, da hat er den Georg Elser gespielt.
Mhm. Ja.
Ja.
Das ist ein guter Schauspieler. Und auch schön,
auf jeden Fall.
dass er so eine weltweite Aufmerksamkeit jetzt bekommt.
Das finde ich, das freut mich so. Und auch der Franz halt Bogowski, Ablenkung, sorry, aber der Franz Bogowski, der ja auch in Victoria schon drin war und jetzt, glaube ich, in Passages heißt der Film, und dann habe ich auf einmal in amerikanischen Podcasts Leute von Rogowski sprechen hören und der so, krass, deutsche Schauspieler, die ich kenne und gut finde, werden auf einmal auch von Amerikanern wahrgenommen. Ja. Und die Sandra Hüller, die wird jetzt, glaube ich, auch. Ich bin mal gespannt, was die macht, aber die wird jetzt in amerikanischen Filmen drin sein, jede Wette. Nachdem die in zwei Oscar-nominierten Filmen in einem Jahr war, selber für einen Oscar nominiert war, da musste ich auch überlegen, woher ich die kannte. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Gestern habe ich gesehen, dass die in den Gängen war natürlich. Da war die weibliche Hauptrolle.
Stimmt, ja.
Ich weiß nicht, woher ich sie noch kenne, aber ich habe Anatomie eines Falls auch noch nicht gesehen, aber den will ich, glaube ich, auch noch sehen.
Naja, Toni Erdmann halt auch.
Ah ja, stimmt, genau, den habe ich auch noch nicht gesehen. Stimmt, Toni Erdmann war, glaube ich, dann das eigentlich bekanntere noch, weil der ja auch schon ein deutscher Oscar-Kandidat war.
Ja.
Und das ist so lustig, jetzt war sie in zwei Fremdsprachen-Oscar-nominierten Filmen, aber keiner davon war der Deutsche. Weil das Lehrerzimmer, das ist übrigens auf Amazon Prime, habe ich nämlich noch nicht im Kino gesehen, wollte ich mir jetzt auch bald anschauen. Also, weiß ich nicht, ob es noch mehr zu besprechen gibt zu. Also auch das Ende, das kann ich noch sagen, ohne jetzt zu verraten, was das Ende ist, fand ich auch gelungen. Also wie das wechselt und dann nochmal zurückschneidet.
Dieser
Ja, also dieser Flash-Forward, der kann man eigentlich verraten. Es ist kein Film, über den man spoilen kann. Also, dass es eben nachher Szenen gibt aus der Gegenwart, Gedenkstätte, danke. Wie man die Reinigungskräfte sieht, die eben dann da die Gänge staubsaugen vor den Vitrinen voller Kleidung und abgenommenen Prothesen und auch wie die tatsächlich auch die praktisch die Gaskammer fegen. Also das ist schon echt stark.
Ja.
Und interessant, also Jonathan Glazer hat eine interessante Filmografie. Ich hab von ihm aber auch tatsächlich nur seinen neuesten und seinen allerersten Film gesehen. Ich habe Under the Skin noch nicht gesehen, würde ich aber gerne auch noch nachholen, weil da habe ich auch Interessantes zugehört, dass der nicht schlecht sein soll. Und das ist vor allen Dingen sein erster Film auch seit 10 Jahren jetzt.
Und der hat ja ganz viele Musikvideos gemacht für Radiohead und so auch.
Ja, stimmt. Also Rabbit in the Headlights auch von Uncle, ne? Karma Police.
Toller Regisseur.
Ja. Krass.
Der hat eine Entdeckung.
Was hat er denn dann? Okay, er hat nochmal einen Werbespot für Apple gemacht 2019, aber ich habe das Gefühl, dass der etwas weniger aktiv war. Er hat auch einen Kurzfilm gemacht. 2020 und 2019 hat er insgesamt 3 Kurzfilme gemacht, aber war schon weniger aktiv in den Jahren 2013 bis 2023. Ja, ja und aber ich verwechsel den gerne mit wie heißt der auch Lords of Chaos gemacht hat, war es glaube ich, ne? Klaas Akerlund. Der Smack My Bitch Up Video gemacht hat für Prodigy. Der hat nämlich ungefähr zur gleichen Zeit haben die angefangen, glaube ich, Spielfilme zu machen. Ja. Aber das ist interessant, wie viele Regisseure, auch ein David Fincher war ja auch ein Werbefilmer und Werbefilmer und Musikvideoregisseur. Michael Bay auch. Ja.
Das war Überpop Folge 155. Dieses Mal ist die Folge etwas kürzer ausgefallen, was daran lag, unter welchen Umständen die Aufnahmen an Fabians Geburtstag. Und wir waren einfach etwas kürzer angebunden. Und wir haben eben ja auch am Anfang etwas Zeit verloren. Unser Gespräch war irgendwie eine halbe Stunde länger, aber wie gesagt, eine Aufnahme von circa einer Viertelstunde ist verloren gegangen und das werden wir einfach bei Gelegenheit nachholen, denn wir haben spontan etwas über das Alien-Franchise gesprochen und da wird es in diesem Jahr einen neuen Film geben und im nächsten Jahr eine Serie und insofern werden wir vermutlich da nochmal auf die Filme eingehen. Ansonsten gibt es im April voraussichtlich 2 Musikfolgen. Eine mit Fabian und voraussichtlich Ende April unsere Folge zum Eurovision Song Contest. Ansonsten, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.